Queer as Berlin. Der Schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer.
Ich melde mich wieder mal von Bord von einem meiner Schiffe. Dieses Mal ist es die Mein Schiff 2. Es werden sich vielleicht fragen, warum ausgerechnet jetzt Mein Schiff 2, wo es doch schon die Mein Schiff 6 gibt? Naja, diese Woche, Sie ahnen es schon an meinem Outfit, gibt es ganz besondere Gastgeber hier an Bord. Denn TUI kreuzt für eine Woche auf den Wellen des Regenbogens. Und wie sich das so anfühlt, das schauen wir uns jetzt mal an.
Ja, ihr hört schon, heute geht's ums schwule Reisen in der neuen Folge von Queer as Berlin. Und wen ihr eben gehört habt in dem O-Ton, ist Jürgen Drensig. Er ist Autor, Blogger, Filmemacher und war lange Jahre Präsident der Vereinigung der deutschen Reisejournalisten. Hallo Jürgen.
Hallo, grüß dich.
Und ich freue mich, dass Tobias Sauer da ist. Tobias, du bist ebenfalls Reisejournalist, warst mal Chefredakteur beim Spartacus Traveler Magazin und bist jetzt freier Reise- und Geschichtsjournalist.
Kann man so sagen. Hallo.
Danke. Hallo. Jetzt wollen wir vielleicht mal erstmal mit so ein paar Klischees aufräumen. Also viele Leute denken ja, die Reisejournalisten, die fahren in ferne, schöne Länder und hängen da in der Hängematte rum, trinken Cocktails, ja, und kann man auch mal machen, ne? Aber dem ist ja nicht so. Beschreibt mal, also wie arbeitet ihr denn? Also wie arbeitet der, in Anführungszeichen, Reisejournalist, wenn er vor Ort ist? Oder davor auch? Also
den Reisejournalisten gibt es genauso wenig wie den Reisenden. Es gibt ganz unterschiedliche Menschen, die sich dieser Profession verschrieben haben. Derjenige, der schreibt, wird völlig anders arbeiten als zum Beispiel ich, der nun Fernsehen macht und Filme dreht und mit der Kamera vor Ort unterwegs ist. Und da ist das schöne Wetter und der Sonnenschein und die Wärme oft gar nicht so toll, wenn du mit 15 Kilo Kameragepäck von A nach B musst.
Bist du da eigentlich alleine oder mit Team dann? Oder?
Also früher, als ich noch für ARD und ZDF gefilmt habe, da waren wir natürlich im Team. Klar, öffentlich-rechtlich, da hat man noch ein bisschen mehr Geld. Mittlerweile bin ich meistens alleine unterwegs. Das geht heute auch, weil die Ausrüstung zum Glück ein bisschen kleiner geworden ist. Früher die Kamera, die wog allein 15 Kilo auf der Schulter.
Klar.
Heute hat man
Klar.
viele kleine, aber man hat eben viele Kameras dabei, man hat eine Drohne dabei, hat eine 360-Grad-Kamera, Action-Cams und. Also insgesamt ist es auch nicht viel leichter geworden. Und das, was hinterher so schön aussieht und so entspannend und verführerisch,
so leicht.
Ist eben harte Arbeit, um es zu machen.
Glaube ich sofort.
Also ich bin so 150 bis 200 Tage im Jahr unterwegs, aber Urlaub? Nee. Also ich bin froh, wenn ich mal einen halben Tag habe, wo ich sage, so, jetzt hast du die wichtigsten Dinge abgedreht und das darfst du mal ein bisschen.
Aber bei so viel im Ausland ist man wahrscheinlich wirklich froh, wenn man wieder zu Hause ist, auch mal so ein bisschen, ne? Oder?
Absolut. Also für mich ist es Urlaub ist das Schönste, wenn ich zu Hause bin.
Tobias, wie ist es bei dir? Du schreibst ja für Print hauptsächlich. Also ist das jetzt ein anderes Arbeiten dann? Also sicherlich ein anderes Arbeiten.
Ja, bestimmt. Man ist sicherlich häufig allein unterwegs, manchmal mit dem Fotografen. Aber das Equipment fällt weg. Auf der anderen Seite, vom Urlaub ist es natürlich trotzdem nicht. Man hat eine ganze Reihe von Terminen jeden Tag, von morgens bis abends. Es macht viel Spaß, man lernt interessante Leute kennen, sieht Orte, die man wahrscheinlich sonst so schnell nicht gesehen hätte. Aber der Unterschied zum Urlaub ist, glaube ich, wirklich, dass man dort, wenn man im Urlaub ist, Freizeit hat, keine Termine hat, entscheiden kann, gehe ich jetzt zum Strand oder in die Bar. Das fällt natürlich alles
klar,
wenn man auf so eine Recherchereise
Schönstes
ist.
Schönstes Beispiel. Ich komme gerade, so schon ein paar Wochen hier zurück von den Malediven. Also, Malediven, man hat da eine Woche Urlaub gemacht. Ja, von den 7 Tagen hatten wir fast 6 Tage Dauerregen. Und wenn man dann einen Film machen soll über die Malediven, dann fällt es einem schwer zu entspannen.
Was macht man denn in so einem Fall eigentlich? Ich meine, es ist ja dann...
Ja, wir haben also alles Mögliche überlegt, uns vielleicht von der Dramaturgie zu ändern und sagen, hinter den Kulissen einer Ferieninsel möglichst viel auch in der Küche und in irgendwelchen Maintenance-Räumen zu drehen. Also man hascht dann wirklich jedem Sonnenstrahl hinterher und hofft, dass man hinterher vielleicht am Schnittcomputer noch ein bisschen Sonne elektronisch hineinzaubern kann.
Ich dachte immer, auf den Malediven, da regnet es nie. Na, kleiner Witz jetzt, aber.
Denken viele, aber leider die überwiegende Zeit des Jahres, tatsächlich über die Hälfte des Jahres regnet es dort.
Ja, aber jetzt lass uns mal zu dem O-Ton kommen. Also die Kreuzfahrten oder Gay-Kreuzfahrten, Gay-Cruises in dem Fall, da habe ich immer so den Eindruck, das ist so ein boomender Markt. Also dass irgendwie immer mehr Leute sich dafür interessieren. Also vielleicht nicht unbedingt jetzt mit konkreten Zahlen oder so, aber wie ist denn euer Eindruck? Ist das jetzt ein boomender Markt? Also jetzt die Mainstream-Kreuzfahrten, die boomen ja auch, ist so mein Eindruck. Könnt ihr das bestätigen?
Ja, also sag mal, boomen ist immer ein bisschen
übertrieben
gesagt. Also der Kreuzfahrtmarkt insgesamt ist nach wie vor ein Markt, der wächst. Er wächst jetzt nicht mehr so schnell wie früher. Also eine gewisse Marktsättigung ist erreicht, wobei auch da noch sehr viel Potenzial nach oben ist. Bei den schwul-lesbischen Reisenden ist auch die Kreuzfahrt durchaus etwas, was sozusagen auf dem Zettel steht. Also 72%, so gibt es eine Befragung, die können sich vorstellen.
Muss man mal gemacht haben.
So muss man mal gemacht haben. Wobei auch da wieder ganz interessant ist, von diesen Menschen, die eine Kreuzfahrt gemacht haben, die meisten machen eine ganz normale Kreuzfahrt. Also nicht eine speziell schwul-lesbische Kreuzfahrt. Da denkt man ja immer, für die Schwulen ist es immer so Dreamboat und Party 24 Hours.
Gut, gibt es auch natürlich.
Ne? Gibt es auch, aber es ist wie gesagt von der Verteilung der Kreuzfahrten ist es wirklich nur ein kleines Segment. Es ist das, was am schönsten zu drehen ist oder am schönsten zu beschreiben ist, aber der Schwule, da kommen wir wahrscheinlich auch jetzt in dieser Stunde drauf, der schwule Reisende oder der schwul-lesbische Reisende muss ja immer heute, man darf ja nicht mehr schwul nennen, man muss LGBT.
Ja, schon klar.
Q.
Klar.
Diese Gruppe unterscheidet sich von ihren Reisewünschen überhaupt nicht so signifikant vom Rest der Welt.
Hast du schon mal eine Gay Cruise gemacht, Tobias? Oder?
Ja, habe ich. Ja? Nicht so eine große. Ich war auf einer ziemlich kleinen Gay Cruise, die den Klischees dann gar nicht entspricht. Das war auf dem Segelboot in der Adria. 60
sehr
Leute.
Privat. Obwohl, genau. Das ist ja eigentlich super dann, wenn es nicht so viele Leute sind. Ne? So.
War interessant, hat Spaß gemacht auch. Aber hatte jetzt nichts zu tun mit den Riesenschiffen, mit tausenden Gästen, mit Partys nonstop und sowas. Das kam da nicht vor.
Und war das jetzt eine spezielle Sache oder kann man das immer noch buchen, sowas heutzutage?
Das kann man noch buchen. Das ist ein kleiner amerikanischer Anbieter in dem Fall. Die machen pro Jahr 5 oder 6 Kreuzfahrten dieser Art immer. Immer eine kleine Gruppe auf kleinen Schiffen, unterschiedliche Weltgegenden, meistens Altersschnitt ein bisschen höher, weil diese Reisen auch wahnsinnig teuer sind einfach.
Ja, klar. Jürgen, ich würde dich noch dann fragen, ich unterbrechen jetzt.
Es ist so ein Segment, diese schwule Kreuzfahrt, oder schwul-lesbische Kreuzfahrt, das ist eigentlich ein Trend, der eher aus der amerikanischen Hemisphäre kommt. Man muss immer sehen, die amerikanischen Reisenden haben ja wahnsinnig wenig Zeit. Also wir in Europa, speziell in Deutschland, wir haben ja ein unglaubliches Freizeitkonto.
6 Wochen, ja.
6 Wochen.
Oder mehr.
Vielleicht. Die Amerikaner haben in der Regel 10 bis 14 Tage Urlaub. Das heißt, wenn ich dort einen Urlaub plane, heißt es für mich, ich muss den maximalen Spaß haben, die maximale Ablenkung von meiner Arbeit. Und da sind natürlich Kreuzfahrten ideal. Man ist also unterwegs, man sieht noch ein bisschen was, man hat Spaß, man hat wirklich Feiermöglichkeiten ohne Ende. Also der deutschsprachige Markt in diesem Segment ist relativ klein. Und auch die Versuche, da kommen wir vielleicht jetzt noch drauf, es gibt ja gar nicht so viele deutschsprachige Gay-Cruises. Ich glaube, es gab ja nur 2 in der letzten Zeit. Einmal von TUI eben angedacht auf der Mein Schiff. Das ist auch noch ein eigenes Thema, da können wir auch wunderbar drüber reden, über diesen Versuch. Und dann gab es.
Obwohl, lass uns das an der Stelle mal machen, das ist ja auch der O-Ton, den ich eingespielt habe. Für die Leute, die das jetzt nicht wissen, wie geht das da ab an Bord? Also was findet man da vor? Also ist das jetzt ein Partyboot oder ist das jetzt...
Nein, ich meine, die Main-Schiff-Flotte ist ja schon eher so in dem Entertainment-Bereich angesiegelt. Es ist für den Volumenmarkt ein Schiff sehr erfolgreiches Konzept, muss man sagen. Neben AIDA, das zweite sehr große, erfolgreiche Konzept. Die TUI hat mal vor Jahren angefangen zu sagen, wir müssen so Themenkreuzfahrten machen. Da kriegen wir unheimlich viel Zulauf. Wir haben ja auch sicher ein Joint Venture mit Royal Caribbean und die haben sehr große Erfahrungen da drin. Und dann fingen die an mit diesem Heavy Metal. Da denkt man, oh Gott, Heavy Metal an Bord eines Schiffes ist in Amerika extrem erfolgreich.
Wie, die spielen dann Heavy Metal Musik
an? Ja, es ist komplett Heavy Metal. Das sind wirklich so die ganzen mit ihren Lederjacken und Bier ohne Ende von morgens bis abends. Und alle sagen aber hinterher, hey, das sind die liebsten Passagiere, die wollen.
Ja, das kann ja sein, aber trotzdem eine Albtraumvorstellung. Ja, aber egal,
aber,
wurscht.
Aber das Interessante jetzt unter unserer Geschäftssicht, wenn TUI Cruises jetzt eben sagt, wir machen eine Heavy Metal Kreuzfahrt innerhalb von 1-2 Tagen ist das Schiff ausverkauft.
Okay.
Also das ist ein unglaublicher Markt. Die sind treu ohne Ende. Der Getränkeumsatz ist explosiv.
Gigantisch. Aber jetzt lass uns mal zu dem, ja, genau, zu der Gay-Cruise mal kommen.
Genau. Dann fingen die an zu überlegen, also wenn das funktioniert, dann können wir doch auch andere Sachen machen. Da haben sie eben dann auch eine Circuit-Cruise gemacht, also mit Techno und Tralala. Und sie hatten eine Schlager-Cruise und sie hatten eine Rock-Cruise mit Udo Lindenberg. Also, und dann dachte ich, okay, jetzt haben wir eh schon diesen ganzen Krempel aufgebaut auf dem Schiff, also die ganze Soundanlage auf Deck. Dann können wir doch am Schluss auch eine Gay-Cruise machen. Das ist doch auch eine tolle Zielgruppe.
Verstehe.
Die sind ja auch reich, alle angeblich. Und
vergnügungssüchtig.
Genau. So, jetzt hat man natürlich einen Denkfehler gemacht. Diese ganzen Spezialkreuzfahrten, man will sich die normalen Gäste ja nicht vergraulen, die ja im Sommer das Schiff eh voll machen, machte man im April. Und man macht es im April im westlichen Mittelmeer. Also das ist rund um Malle herum. Ne? Barcelona, Mallorca, Rom ein bisschen. Ende April im Mittelmeer heißt jetzt nicht unbedingt, es ist warm ohne Ende. Und gerade auf See kann es dann abends auch
frisch
mal
werden,
richtig
ja.
frisch werden. Wenn man sich jetzt vorstellt, Schwule wollen vielleicht feiern unter freiem Himmel mit möglichst wenig an, weil man möchte ja auch seinen Fitnesszustand gerne präsentieren, war das schon mal nicht richtig gut. Also abends war es einfach kalt, Leute waren mit 3 Lederjacken und 5 Pullis und da kommt nicht die richtige Stimmung auf. Aber was auch dazu kommt, man kann nicht ein Konzept einfach auf ein Schiff draufsetzen, ohne jetzt zu sagen, wir müssen jetzt die Expertise haben und uns genau überlegen, was will denn die Zielgruppe? Also es wurde eigentlich alles genauso gemacht wie immer. Es gab also auch Malkurse und Häkelkurse und was ich was für Kurse, was man an Bord eines solchen Schiffes macht. Bloß, dass diesmal halt eben die schwul-lesbische Community an Bord war. Und manchmal das Gefühl hatte, ja, so richtig ernst genommen werden wir hier eigentlich nicht.
Verstehe.
Und dann hat man so einen ganzen Kardinalfehler gemacht. Also eine Firma, die ich sonst wirklich sehr schätze und wo ich sehr viel Professionalität auch vermute. Man hat eben verkehrt geworben dafür, also allein schon die Werbeanzeige mit irgendwelchen Poppy-ähnlichen Matrosen, völlig gaga, wo das bei jedem Bild sofort
Klischee lass nach.
Ja, wirklich nur Klischee. Und du konntest diesen Models auch ansehen, dass die also eher einen Pickel auf der Nase bekommen, als jemals einen Schwulen auch näher als 1 Meter an sich ranzulassen. Man hat also ein verkehrtes Marketing gemacht mit der Folge, dass dieses Schiff, wo man ja vor allen dachte, oh, innerhalb von 2 Wochen haben wir das auch ausverkauft, die 2000 Plätze. Nein, es war nicht sofort ausverkauft, es waren ungefähr noch 500 Plätze übrig.
Okay.
Und dann kriegt man die Panik bei der TUI. Oh Gott, 500 Plätze, das geht ja gar nicht, wir müssen die erfüllen. Hat sich aber leider nicht jetzt Gedanken gemacht, wie könnten wir jetzt vielleicht versuchen, diese 500 Plätze in die Community zu füllen mit guten Preisen. Man hätte ja sagen können, okay, wir machen einen Spezialpreis für alle Gäste zwischen 18 und 24, für die ja normalerweise so eine Cruise eh fast unerschwinglich ist. Machen wir richtige Powerpreise, Win-Win-Situation, die freuen sich, dass sie an Bord kommen. Die vielen anderen Gäste freuen sich, dass ein bisschen ansehnliches, junges, schwules Volk an Bord ist. Nein, man hat es den Reisebüros freigestellt. Macht doch mal hier bei euren Kunden mit der Folge. Wir hatten 250 Rentner-Ehepaare an Bord, die mit schwulem Leben überhaupt nichts zu tun hatten und die ein bisschen indigniert waren.
Verstehe.
Und sich nicht so richtig integrierten. Also es war eine, sag mal so, von der Ursprungsidee wirklich schöne Idee und auch die Community, die an Bord war, hat die Getränkeumsätze steil in die Höhe getrieben. Ich glaube, es gab noch nie eine Woche an Bord der TUI, mein Schiffe, wo so viel Champagner getrunken
wurde. Man musste es sich schön trinken, sozusagen.
Aber es ist eben, man merkt eben, man kann nicht einfach sagen, wir machen jetzt ein Label drauf, das ist jetzt gay oder schwul-lesbisch oder LGBTQ und dann funktioniert das automatisch. Man muss sich Gedanken machen, man muss in die Community hineinhören, man muss genau fühlen, was wollen die, wie wollen sie angesprochen werden. Man muss auch die Besatzung vorher ein bisschen briefen. Also viele der Besatzungsmitglieder waren einfach überfordert. Die kommen auch aus Ländern, wo das schwule Leben normalerweise eher im Verborgenen stattfindet,
klar,
wenn überhaupt. Und das war für die wirklich ein Clash.
Schwierig.
Die konnten auch mit dem Flirten überhaupt nichts anfangen. Also gerade die Stewards oder so, ja, wenn die jetzt ein bisschen, logischerweise, die wurden ein bisschen angeflirtet, wenn sie nett aussahen. Und das war für die also wirklich, die haben
sofort
ausgeweint beim Staff-Captain. Hallo, ich werde hier doof angemacht. Ja, das darf nicht passieren.
Aber ich würde dich gerne noch fragen, und zwar für all die Leute, aber ich habe selber auch noch gar keine Kreuzfahrt gemacht, also weder Mainstream noch Gay.
Schade drum.
Ja, deswegen folgende Frage. Und zwar, ich habe so ein bisschen bisschen Horror davor. Und zwar, weil ich mir vorstelle, also jetzt ist man an Bord und da hat man 2000 oder 3000, das sind ja manchmal große Schiffe. Also die Kreuzfahrt, die du gemacht hast, Tobias, ist ja mit 60 Leuten, das kann man noch vorstellen. Aber wie ist denn das? Ist das eigentlich, also ich stelle mir das immer so ein Horror vor, weil so viele Leute um mich rum sind eine Woche. Ist das jetzt ein Klischee oder gewöhnt man sich da dran? Oder wie seht denn ihr das? Also, wer anfangen möchte?
Erstmal würde ich noch gerne eine andere Sache, wenn ich die kurz dazwischen schießen darf. Ist, auch wenn diese Kreuzfahrt jetzt in Europa nicht so wahnsinnig erfolgreich war, es gibt durchaus erfolgreiche schwule Kreuzfahrten, die auch pro Jahr
stark wachsen. Karibik und so, ne?
Oder wie, nee, auch in Europa.
Auch in Europa, okay. Also,
beispielsweise die The Cruise, das ist ein belgisches Konzept. Die wachsen seit Jahren jedes Jahr. Die haben, glaube ich, dieses Jahr ein Schiff mit über 3000 Personen und das ist auch wahnsinnig schnell ausverkauft.
Also, und die ist nicht international und sie haben ein wirklich spezielles Marketing.
Sie haben auch ein sehr spitzes Konzept. Das ist eigentlich, das kommt von einer Partyreihe in Brüssel und das haben sie auf See kopiert sozusagen.
Und die fahren aber durchs Mittelmeer sozusagen?
Die fahren unterschiedliche Routen. Dieses Jahr fahren sie durch die Adria, aber die haben unterschiedliche Routen. Aber klar, hier geht es ganz klar um ein Konzept, wo es offensichtlich auch ein Publikum für gibt. Und das erscheint mir auch relativ wichtig, dass man also nicht nur sagt, wir machen was für die Schwulen und Lesben oder nur die Schwulen oder wen auch immer, sondern dass man sagt, okay, aber was denn? Genau. Was ist denn eigentlich die worum geht's denn hier eigentlich? Also, dass man sich da nochmal genauer Gedanken macht, das scheint mir nochmal wesentlich wichtig. Ja, weil das ist auch was viele von den amerikanischen Kreuzfahrten auch haben, dass da klar ist, okay, bei dieser Cruise geht's jetzt eben auch hauptsächlich um Party oder bei dieser geht es da weniger drum, aber es gibt ein entsprechendes Konzept.
Also, du meinst, es ist ausdifferenzierter als.
Absolut. Okay, ja. Also, das verstehe. Sind wirklich Teams, die nichts anderes machen, als das ganze Jahr sich zu überlegen, wie gestalten wir diese Kreuzfahrt? Mit was für Top-Acts gestalten wir sie? Ich meine, die Top-Acts waren auf der Tour ja auch drauf. Also es gab eben Conchita Wurst, wunderbar.
Okay.
Ja, aber auch da wieder nicht richtig gedacht. Es gibt zwar ein wunderschönes Theater dort, das ist für 1000 Personen, was normalerweise ausreicht bei einem Schiff mit 1800 Gästen, weil na, logischerweise nicht jeder will abends ins Theater. Bloß man kann natürlich davon ausgehen, jeder, der dort an Bord ist, auf einer schwul-lesbischen Kreuzfahrt, der möchte zum Konzert mit Conchita Wurst. Wenn aber nur 1000 Plätze da sind, heißt es, die Hälfte der Gäste hatte keine Chance, sie zu sehen. Gab natürlich einen Riesenaufstand. Also, wie gesagt, man muss sich wirklich konzentrieren drauf. Wir haben ja auch die Sache hier für den deutschsprachigen Markt durchaus gehabt. M-Cruise, hier auch von einem Berliner Medienunternehmen eben gelauncht. Das war nun wirklich ein spitz zugeschnittenes Konzept. Eben ganz bewusst ausgesagt, nein, wir wollen auch keine LGBTQ, sondern wir wollen eine ganz klare schwule Kreuzfahrt machen, weil wir wissen, dass sich diese Gruppen nicht so gut mischen. Ja, also das hört sich jetzt ein bisschen hart an, aber eine Party, wo jetzt nur Schwule sind, die wird anders organisiert als eine Party, die sozusagen für den gesamten Regenbogen auf ist. Es ist auch logischerweise auf einer TUI mein Schiff, denn also ein seriöser Reiseveranstalter, der auch immer Angst hat, dass sein Image natürlich irgendeinen Schaden nehmen kann. Die Horrorvorstellung für jeden CEO, dass es dann hinterher in der Bild eine Schlagzeile gibt, hier auf der mein Schiff wurde unterm Sternenhimmel, wurden da böse Dinge getan. Das sowas will ein Unternehmen nicht haben, so eine Schlagzeile.
Aber jetzt nochmal zurück zu der Frage und zwar, also für Leute, die das noch nie gemacht haben.
Also auf einem großen Schiff hat man mehr Platz als auf einem kleinen. Also wenn Tobias auf dem 60-Mann-Schiff war, auf diesem Segelschiff, ist man enger zusammen, als wenn ich, sag mal, auf einer mein Schiff oder AIDA bin. Da habe ich pro Gast mehr Quadratmeter, logischerweise, ist viel mehr Tonnage. Ich habe pro Gast auch viel mehr Möglichkeiten, was ich tun kann. Das heißt, es verläuft sich. Nicht alle liegen rund um den Pool, weil es ansonsten nichts gibt, sondern es gibt 1000 Möglichkeiten, was man tun kann. Also es ist logisch immer eine persönliche Präferenz, ob ich sage, na, ich finde es schöner auf einem Schiff, was ja heute klein gilt, 400, 500 Passagiere. Das ist heute fast schon ein Beiboot der großen Kreuzfahrtschiffe. Oder ich will auf einem Mega-Cruiser mit vielleicht sogar 4000 oder 5000 Passagieren, weil mir dort die ganze Welt der Entertainment-Industrie angeboten wird. Mit tollen Shows, mit tollen Entertainment-Angeboten, mit ganz vielen Dingen, die ich natürlich auf einem kleinen Schiff nicht haben kann. Da ist das Schiff als solches die Attraktion, auf dem Deck liegen, einfach die Wellen spüren, auch wunderschön. Aber wie gesagt, dieser Vorurteil, dass man sich auf einem Schiff, weil es ja 2000 Menschen ist, wie in einer Ölsardinenbüchse fühlt, ist völlig daneben.
Okay.
Das ist wirklich ein ganz angenehmer Urlaub, den man sich sehr individuell gestalten kann. Und wenn man um jetzt nicht auf das Thema zu weit wegzuführen, wenn man dann auch noch sagt, okay, an Land muss ich jetzt nicht unbedingt in einen der Busse steigen mit den überteuerten Ausflugspreisen, sondern ich tue mich vorher informieren, was kann ich dort tun an dem Hafen, habe vielleicht noch 2, 3 Freunde und wir organisieren uns einen Mietwagen oder wir nehmen ein Taxi und fahren irgendwo hin. Perfekt.
Aber was hält ihr denn, also gut, das gilt ja jetzt nicht für die Gay Cruises als solche, sondern auch für die Kreuzfahrtschiffe insgesamt, aber von dieser Debatte da, dass die, also gerade die Küstenstädte, die du ja logischerweise gerade erwähnt hast, die klagen ja, ne, das macht unsere Städte kaputt, also Venedig, Dubrovnik etc. Was haltet ihr von der Debatte so? Also
die Klage ist wohlfeil, weil kein Schiff, was dort im Hafen liegt, liegt deshalb da, weil es nicht vorher mit der Community dort, also mit der Verwaltung, für viel Geld
was ausgehandelt
sich diesen Hafenplatz
klar
erkauft hat. Das heißt, man kann schlechterdings sagen, wir wollen die Schiffe haben und viel Geld dran verdienen und andererseits klagen, um Gottes Willen, die Schiffe
kommen. Na gut, weil ja die Gastronomen drauf dann irgendwie auch sagen, okay, die Leute trinken maximal einen Kaffee bei uns oder so, weil die ihr Essen an Bord haben oder so. Also ich sage nicht, ich das jetzt denke, ist das nur eine Frage an euch, also wie ihr das seht. Also was meinst du?
Venedig diskutiert seit ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren darüber, ob man die Schiffe in die Lagune lassen will oder nicht. Ich finde, es gibt gute Gründe zu sagen, man lässt sie nicht rein, aber dann sollen sie es halt entscheiden und machen. Genau. Diese endlose Diskussion finde ich irgendwie mittlerweile ein bisschen unglaubwürdig, dieses Lamento anzustimmen. Also ich habe nichts dagegen zu sagen, okay, wir wollen die nicht mehr hier.
Dubrovnik hat es ja auch ein bisschen eingeschränkt.
Dubrovnik hat es vor allem anders gemanagt. Die kommen jetzt nicht mehr alle gleichzeitig. Das scheint ja, ich bin jetzt kein Experte, aber das scheint ja den Druck schon ein bisschen gemindert zu haben. Also es gibt ja offensichtlich Möglichkeiten, das zu tun. Die soll man es halt machen.
Ja? Genau. Es gibt bestimmte Tage, bestimmte Saisonzeiten, da knubbelt es sich. Das muss man entzerren. Aber solche Ideen, wie Venedig jetzt ja auch gesagt hat, ja, dann nimmt man Eintrittsgeld. Ja, hallo. Also wenn ich jetzt nur 5 € oder 10 € Eintrittsgeld nehme, ist das ein Grund für einen Kreuzfahrer, der 2, 3, 4, 5.000 € auf den Tisch legt, je nachdem, was im Schiff er unterwegs ist, zu sagen, nee, also diese Kreuzfahrt buche ich nicht mehr, also diese 10 € für Venedig, das ist mir nicht wert. Also das ist dann wieder eine Geldschneiderei, damit wir überhaupt nichts erreichen. Und generell überhaupt halte ich diesen Ansatz, der von manchen gesagt wird, wir müssen einfach verteuern und dann wird automatisch weniger gereist. Ja, was ist das denn für ein demokratischer Ansatz? Hallo, sollen nur die reichen Menschen sich leisten können, an schönen Orten zu sein? Die Armen, die sollen dann irgendwo an Arenal am Strand liegen und bloß nicht auffallen?
Naja gut, wobei die Argumentation halt ist, ne, die Leute haben alles an Bord und geben dann vor Ort nichts aus. Ne? Das ist noch ein bisschen anders, als wenn ich individuell dahin fahre. Ne?
Das naja, sagen wir so, die meisten Kreuzfahrer, wenn die jetzt wirklich klassisch buchen Ausflüge, dann buchen sie einen Halbtagesausflug oder vielleicht 2 Halbtagesausflüge. Oder sie buchen einen Tagesausflug und beim Tagesausflug ist in der Regel dann auch, sagen wir, das Essen inkludiert, logischerweise. Also das ist auch so ein Reh, das ist ähnlich wie früher bei den All-Inclusive-Anlagen. Ja, um Gottes Willen, dann sind ja drumherum die ganzen kleinen Barbesitzer und die Tavernenbesitzer.
Klar, ist vergleichbar,
ja. Ja, aber auf der anderen Seite, so ein All-Inclusive-Resort an Land hat auch eine riesen Wertschöpfungskette, weil ganz viele Menschen davon leben, dass sie dieses Resort halt beliefern. Ganz viele Kleinbauern, ganz viele auch Angestellte. Also man muss immer einer verliert immer, weil andere gewinnen. Also man kann nie so ein Schwarz-Weiß denken, das ist jetzt böse fürs Land oder das ist jetzt böse für die Hafenstadt. Es gibt immer Menschen, die gewinnen. Also auch in Venedig und in Dubrovnik oder in Barcelona. Es gibt unzählige Geschäftsleute, die
trotzdem sagen, da verdienen Gottes Willen, dran.
Bitte nicht die Schiffe weg. Wir verdienen extrem viel Geld.
Ja, man braucht ja auch gar nicht so weit gucken, wenn man sich eine Stadt wie Berlin anschaut und die schwule Szene hier in Berlin, um das mal wieder auf das Thema LGBT zurückzuführen. Die Barszene, die wir haben, wäre sicherlich nicht haltbar ohne den Tourismus, den es in Berlin gibt. Das heißt, viele Bars in Schöneberg oder sonst wo, die müssten zumachen, gäbe es hier weniger Tourismus. Also natürlich gibt es immer, profitieren auch Leute von Tourismus und von jeder Form von Tourismus und überall, auch hier.
Ja, klar, ich wollte es jetzt auch nicht so ganz so ausführen, aber ich denke, der Unterschied ist natürlich so ein bisschen so, also so geht mir das zumindest, also dass so Berlin oder Madrid oder so, da verläuft sich das mehr, wohingegen es dann Städte wie Dubrovnik oder Barcelona gibt, wo das dann sehr sich dann ballt und
ja,
so.
Ja, so verläuft es sich aber auch nicht in Berlin.
Ne? Stimmt schon, aber ich würde sowieso gerne so ein kleines bisschen das Thema nochmal wechseln.
Also gerade wenn es um Schwules geht, dann ist die Schwulen wollen natürlich auch dahin, wo
die,
es jetzt
genau, das ballt sich da auch, das ballt sich absolut. Da, ne? Nee, und zwar, ich würde gerne noch fragen, und zwar, es gibt ja auch organisierte Reisen, die jetzt nicht unbedingt was mit Kreuzfahrttouren zu tun haben, also so Kerle Reisen und so weiter, also so Touren, die angeboten werden in alle Welt. Ist das eigentlich nur so ein kleiner Randbereich, weil die Leute halt, klar, via Internet, was auch immer, sich einfach alles selber organisieren? Oder spielt das überhaupt eine Rolle in diesem Markt heutzutage noch?
Es ist auf jeden Fall ein kleiner Randbereich. Also es gibt diese Kleingruppentouren, Kerlereisen zum Beispiel, gibt auch in Kanada, in Amerika mehrere Anbieter, die das machen, aber das sind keine Massen. Da werden keine Charterflüge organisiert und ganze Busladungen.
Das sind ja auch Kleingruppen oft, ne? So kleine Gruppen.
Genau,
ne?
das ist wirklich klein. Der Tour hat noch so ein Gay Travel, da kann man Hotels buchen und ähnliches. Das ist letztlich, war auch eine Nische, die suchen sich bestimmte Hotels in bestimmten schwulen Hotspots und die kann man dann buchen, das war es im Prinzip. Also da ist nicht viel, das sind keine großen Mengen oder so.
Ja, die Frage ist ja auch irgendwie, also ich meine, bestimmte Länder, wo ich mal jetzt sagen würde, da muss ich ja nicht unbedingt, wenn ich nach Spanien fahre, brauche ich nicht eine organisierte Tour unbedingt. Aber vielleicht manche vielleicht schon.
Das ist also die Grundfrage, über die wir uns hier unterhalten. Was ist überhaupt Gay Travel? Also ich meine, nehmen wir da einfach mal so ein Beispiel, Berlin. Also wir haben ungefähr 4 Millionen Einwohner hier, roundabout. Die Hälfte ungefähr Männer, 2 Millionen. Jetzt kann man davon ausgehen, in Berlin sind zwischen 5 und 10% der Männer schwul. Also höhere Konzentration als sonst im Land. Das heißt, wir reden hier von 100 bis 200.000 Schwulen, die hier in Berlin leben. Wie viele von denen sieht man jetzt regelmäßig abends in den Gay-Bars, in den Diskotheken, in den Darkrooms, wo auch immer? Es ist ein ganz kleiner Teil, der sich quasi sozusagen schwul verlustiert abends oder tagsüber. Also das ist bei den Reisenden genau das Gleiche. Die meisten Schwulen und Lesbischen und Transgender und Queer und wie auch immer Reisenden machen ganz normalen Urlaub.
Ein Freund von mir arbeitet hier in einem Hotel. Wenn der so Schulungen macht, LGBT-Schulungen mit seinen Angestellten, dann fragt er die mal, was ist das, die Sehenswürdigkeit, die schwule Reisenden in Berlin auf jeden Fall sehen wollen. Und dann kommen die Leute mit allen möglichen, mit irgendwelchen Bars, mit irgendwelchen Darkrooms oder so. Und dann sagt er, eigentlich ist es das Brandenburger Tor.
Genau.
Weil das ist das, was jeder schwule Reisende nach Berlin kommt, sehen möchte. Das Brandenburger Tor, in Paris der Eiffelturm, in New York die Skyline. Letztendlich sind schwule Reisen in vielen, oder im größten Teil der Zeit, wie alle anderen Reisenden auch.
Wobei ich aber interessant finde, ich habe auch schon andere Erlebnisse gehabt, und zwar, ich finde manchmal, also gut, noch nicht so häufig, aber ich finde manchmal, wenn man dann, ich war letztes Jahr mal in London und da war dann einer, der schon ein paar Mal in Berlin war, und dann das Erste, was er dann sagte, also der war dann so, was, 40, keine Ahnung, also er findet ja die Sexpartys so toll in Berlin. Das ist das Allererste, was ihm einfällt, wo ich dann gesagt habe, völlig legitim, aber ich fand es so lustig, das ist das Erste, was ihm zu Berlin einfällt. So, ne? Aber
das ist ja sicherlich auch das Speziellste, ne? Wenn man aus vielen Städten kommt, dann gibt's sicherlich weniger Möglichkeiten, an Sexpartys teilzunehmen.
Das ist der hier. Punkt.
Ja, genau, trotzdem würde ich wetten, dass er bei einem seiner Besuche auch das Brandenburger Tor gesehen hat.
Das ist wohl wahr. Wird man für ihn hoffen. Ne?
So. Es gibt ja Untersuchungen, die auch quasi die Motivationslage von der LGBTQ-Community sehr intensiv seit vielen Jahren hinterfragen. Und wenn man dann sieht, was sozusagen die wichtigsten Motivationsgründe sind, für diese Community in Urlaub zu gehen, dann ist das überhaupt nicht unterschiedlich zur heterosexuellen Community, nämlich 73% sagen entspannen und ausruhen. Hallo?
Okay.
Dann kommt mit 69% dem Alltag entfliehen.
Das würde auch,
glaube ich, auch sehr entspannt an. Und bei 69%, also auch gleichermaßen, etwas Neues entdecken. Und wenn man die ganze Liste sich vornimmt und ganz bis nach unten scrollt, der kleinste Wert, nämlich 23% der LGBTQ-Community reist, um die schwule Community zu feiern und zu erleben. Hallo?
Aber was aber interessant ist, ist, gut, es ist ja so schwierig, weil es gibt ja keine Empirie darüber, aber ich finde so, was man so hört von Freunden und Bekannten, da höre ich schon relativ oft, dann ist es Ibiza, dann ist es Gran Canaria und nichts gegen zu sagen, um Gottes Willen, das ist nicht der Punkt, aber wo ich dann mal denke, okay, also dann gibt es offenbar Leute, die dann zumindest so als Zwischendurchurlaub oder so, natürlich, dann so eine sichere Bank dann einfach buchen und ja.
Das kann durchaus mal eine Motivation sein, dass mehrere Freunde oder Freundinnen zusammen sagen, ach, lass uns doch mal einfach ein paar Tage Party machen. Das gibt es aber auch in der heterosexuellen.
Ja, natürlich, ja klar.
Also,
ja, ja.
Wir kennen auch die Saufgelage in,
absolut.
Auf Mallorca, in Arenal oder Magaluf. Also das ändert sich ja gar nicht. Ne?
Klar.
Dazu kommt meistens, so ein Urlaub hat meistens mehr als ein Ziel. Das heißt, man kann sich sowohl entspannen am Strand und abends in der Stadt was Neues entdecken und danach in der Bar noch in der schwulen Bar noch einen Drink nehmen. Spricht also schließt sich auch nicht immer unbedingt aus. Ne? Das jetzt ausschließlich das Feiern und in der schwulen Community auf.
So nee, ich meine, das ist auch gar nicht so negativ. Ich meinte jetzt nur im Sinne von, also wenn man jetzt schon ein paar Mal da war oder so, ich meine, dann vermutet man ja wahrscheinlich, dass man auf Ibiza oder Gran Canaria jetzt nicht mehr unbedingt jetzt so die neuen Dinge entdeckt oder jetzt irgendwelche kulturellen Highlights, sondern da geht es eher um andere Sachen.
Da ist es genauso wie in der heterosexuellen Community. Wer nach Ibiza fährt, fährt da nicht hin, weil er einen entspannten Wellnessurlaub buchen möchte. Und der möchte Party machen.
Klar.
Und die großen Diskotheken, die sind ja heute alle metrosexuell. Da ist ja nun alles auch
sowieso erlaubt,
erlaubt und getan. Und wie gesagt, auch wieder Zahlen sind manchmal ein bisschen langweilig. Aber auch wenn diese ganzen Motivationen, die Wünsche, was hat ein schwul-lesbischer Gast für einen Wunsch an Urlaub? Da kommen ganz viele andere Sachen. Und wieder ganz, ganz unten, am absolut letzten Ende. Und wie gesagt, diese Befragung gibt es seit über 10 Jahren. Das ist schon nicht nur Empirie, sondern Motto, so Pi mal Daumen, wie sind die Schwulen so? Ganz unten ist bei nur 20% der Schwulen der Wunsch, wir könnten auch vielleicht ein sexuelles Abenteuer haben. Bei den Lesben ist nur 1% der Wunsch.
Okay.
Also das ist nicht
ist
so,
dass Aussage,
die, das ist nicht so, dass die Schwulen und Lesben unterwegs sind, weil sie sagen, endlich mal Urlaub, jetzt wird richtig draufgehauen, jetzt machen wir von morgens bis abends Sexparty. Nein, nein, nein.
Ich glaube, wenn man sich die Anekdoten anschaut, dann verzerren die das Bild der Wirklichkeit ein bisschen. Denn Jürgen sagte es vorhin, viele schwule Lesben nehmen einfach an einer ganz normalen Standardkreuzfahrt teil. Aber die Kreuzfahrten, über die wir geredet haben vorhin, das sind dann natürlich die Partykreuzfahrten von The Cruise und so. Das sind dann eher diese 25% oder 20%, die sagen, okay, wir wollen mal das machen. Aber die fallen natürlich viel mehr auf. Und genau,
weil es schriller ist einfach. Ne?
So, ja, und weil es auch was anderes ist. Mhm. Und wenn deine Freunde sagen, ey, ich war wieder in Gran Canaria, dann merkst du dir das, aber die ganzen Städtetrips nach Hamburg und Köln und sowas, die fallen wahrscheinlich
auch wieder
ein bisschen hinten
raus. Ja, ich wollte euch nur
erzählt ja auch nur über das Besondere. Das ist ja auch, wenn jetzt ein Heterosexueller oder überhaupt ein Tourist, der nach Berlin kommt, dann hinterher zu Hause, ob es nur in Wanne-Eickel ist oder in Brighton oder sonst wo. Ja, da gibt es in Berlin also eine Dönerbude, da musst du 100 Meter anstellen, weil es den angeblich besten Döner der Welt gibt. Hallo, dieser Döner ist nicht besser und nicht schlechter, sorry, als in irgendeiner anderen Bude.
Naja, wobei, dann
gibt's schon. Ich habe nicht 100 Meter anstehen, um einen blöden Döner
das
zu
stimmt,
essen.
Das
aber das ist eine wunderbare Geschichte.
Ich sag nur der Gemüsedöner, genau.
Ja, oder wenn jemand eben ins Berghain will und dann wird die Wahnsinnsgeschichte, ja, dann die Schlange, die waren fast 1 Kilometer und dann 2 Stunden nachts in der Kälte gestanden, dann kam ich da vorne an, hatte gesagt, nee, dein Gesicht passt mir nicht, kannst wieder gehen. Das sind die Stories, die sich verselbstständigen
und
die dann auf einmal so ein Image heraufbeschwören, was eben wirklich nur eine winzige Facette des Gesetzes
ist. Ja, das stimmt, da hast du recht. Ich würde euch gerne noch was anderes fragen. Und zwar, ich war im November in Oman, auch in so einer kleinen Gruppenreise. Und das war aber hetero, also war jetzt nicht irgendwie LGBT-Reise. Und ich habe mich da gefragt, ob es nicht dann auch wie auch Länder gibt, wo dann es auch Sinn macht, so eine organisierte Reise zu machen. Also Oman könnte man ja auch theoretisch individuell bereisen, ist ja absolut möglich. Aber jetzt gerade so aufs LGBT-Publikum bezogen, würdet ihr sagen, dass es so Länder gibt, wo man dann denkt, naja, vielleicht ist es doch ganz gut, da so eine organisierte Reise zu machen, weil man dann privat vielleicht so sich das schwerer organisieren kann, so? Oder wie seht ihr das?
Ich wüsste nicht, dass es organisierte LGBT-Reisen nach Oman gibt.
Nee, das ist sowieso klar. Aber ich meinte nur, also das so
Also dann wüsste ich nicht, warum. Also entweder man macht eine Kleingruppenreise, weil man sagt, man war nicht, man kennt sich dort nicht aus, oder das wird einem organisiert, man lernt vielleicht Sachen kennen, auf die man selbst nicht käme, da spricht ja nichts dagegen. Aber aus speziellen LGBT-Gründen das zu machen, das wüsste ich jetzt nicht, warum.
Im Gegenteil. Also das wäre gleich, wenn ich jetzt absurderweise sagen würde, wir machen eine LGBTQ-Reise nach Saudi-Arabien. Hallo? Also wenn man das mit 3 Fähnchen quasi durch...
Du meintest ohne...
Nee, ich meinte das jetzt, ich habe mich ein bisschen falsch ausgedrückt. Und zwar, das war ja auch eine ganz normale, hetero-organisierte Reise. Aber ich habe mich nur gefragt, ob man vielleicht selber, wenn man jetzt so individuell da...
Also, du meinst jetzt grundsätzlich?
Grundsätzlich, genau.
Das würde jetzt nicht auf unser Thema jetzt von Gay Travel
zutreffen.
Das ist einfach eine Frage. Bin ich jemand, der Spaß dran hat, mir alles selbst zu organisieren, finde ich das toll? Ja. Oder sage ich, nee, ich möchte eigentlich lieber mich konzentrieren auf die Schönheiten der Region, auf das interessante historische Angebot. Ich möchte mich mit dem ganzen organisatorischen Kram nicht abgeben.
Das ist ja ein gewisser Rechercheaufwand, auch den man unter Umständen
hat. Natürlich, und da habe ich jetzt, wenn ich jetzt mal, nehme ich jetzt mal an, das Oman, das wird jetzt nicht eine normale, einfach eine Gruppe, das ist meistens eine Studienreise, also Studiosus, Gebico, wer auch immer, dann die großen Veranstalter, die extreme Expertise da drin haben. Da weiß ich, da habe ich einen perfekten Reiseleiter, also nicht einen, der Radebrecht und so seine zusammengesuchten Reiseführer-Erfahrungen da zum Besten gibt, sondern das sind meistens studierte Menschen, die perfekt auch Deutsch sprechen und die mir wirklich einen Hintergrund liefern, die mir helfen, etwas einordnen zu können. Also gerade in solchen Ländern, eine gute Studienreise, die ja früher so ein bisschen den Ruf, alles alte Oberstudienräte, schrecklich trocken, schrecklich langweilig, aber auch da in diesem Segment ist extrem viel Neues hineingekommen. Sehr viel Begegnungen mit Menschen, also nicht nur irgendwelche toten Steine angucken, sondern sehr viel Kontakt zur Bevölkerung. Was ich alleine, wenn ich nicht ein sehr offener Mensch bin und vielleicht auch ein sehr sprachgewandter Mensch bin, mir wahrscheinlich gar nicht so zusammenstellen kann in der wenigen Zeit, die ich da habe.
Ist aufwendig einfach, genau, ja. Ich würde dich gerne noch fragen, und zwar, ich vermute mal, dass es jetzt im Vorfeld der ITB also auch wieder diese Debatte gibt um die Partnerländer, also Oman ist ja in diesem Jahr das Partnerland, also die kritischeren, in Anführungszeichen, Ziele. Letztes Jahr gab es ja eine Debatte um Malaysia.
So legendär, der alte Zausel von Tourismusminister.
Genau.
Sagte, was, Schwule?
Schwule gibt es bei uns gar nicht. Man lacht drüber, aber es ist ja schon durchaus ernst gemeint, wie er das jetzt sagte. Aber ja, ich würde euch gerne fragen, wie seht ihr diese Debatte um diese kritischeren Ziele, also im arabischen Raum etc.? Also ich meine, gut, letzten Endes muss es jeder individuell entscheiden, aber sollte man da, kann man da als LGBT-Mensch hinfahren? Würdet ihr das empfehlen? Oder, also jedes Land ist natürlich unterschiedlich, man kann es natürlich nicht über einen Kamm scheren, aber... Also
einmal noch kurz zu den Partnerländern, obwohl das im letzten Jahr auch einiges an Kritik hervorgerufen hat, diese Malaysia-Entscheidung oder Malaysia überhaupt zum Partnerland zu machen. Ich finde, das war eine gute Idee. Malaysia hat sich exponieren müssen. Es wurde über die Lage von LGBT in Malaysia gesprochen. Da hätte niemand drüber gesprochen. Ansonsten, dass sich der Tourismusminister da so lächerlich gemacht hat, das muss man einfach sagen, das ging durch die Presse, hat jeder davon gehört. Also ich fand, das war eine Chance, die man auch genutzt hat. Deswegen finde ich das ein bisschen schwierig, diese alle kritischen Länder gleich von vornherein auszuschließen. Dann fallen viele solcher Diskussionen auch weg. Das kann man auch als Chance sehen tatsächlich.
Genau, und dann jetzt als Reiseziel kritische Länder. Ich meine, wir haben ja schon eben gesagt, die schwule, lesbische Community ist gar nicht so anders als jede andere Community. Und wenn ich jetzt nicht sage, okay, ich gehe jetzt in Full Drag über den Marktplatz und möchte auch im Oman, in Dubai oder wo auch immer, da ganz locker damit umgehen können, so wie es vielleicht in Hamburg auf der Reeperbahn oder in Berlin irgendwo hier in Szenegebiet in Schöneberg ist, dann werde ich natürlich Einschränkungen haben. Wenn ich aber ganz normal reise, mein Gott, was soll mich da unterscheiden von einem heterosexuellen Reisenden? Und es auch selbst aus der Community wird gesagt, über die Hälfte der LGBTQ-Community sagt, natürlich würden wir auch in ein Land reisen, wo wir wissen, dass die schwulen Rechte nicht so sind, wie wir uns das wünschen. Aber wir wollen ja auch nur das Land kennenlernen. Wir wollen ja nicht jetzt unsere Lebensweise dorthin exportieren und mit einer Demonstration und vielleicht eben nicht nur Händchen halten, sondern auch küssend auf dem Marktplatz im Café sitzen. Ich meine, man passt sich an. Das ist natürlich immer so eine ganz schwierige Situation, weil anpassen, da kommt man so in diese Altherren-Argumentation rein, wo ja auch Frauen auch gesagt wird, ja nun tun sie doch jetzt nicht so aufreizend kleiden und schminken, ja, ja. Dann haben sie auch keine Schwierigkeit, das sexuelle Übergriffe zu erdulden. Also es ist eine ganz zweischneidige Sache, aber wie gesagt, die meisten schwul-lesbisch Reisenden wollen ganz normal Reisende sein. Und wenn das Land interessant ist, und wir sehen es ja gerade bei Dubai, also die Vereinigten Arabischen Emirate, in dieser Liste der Länder, die schwulen feindlich sind, von ihrer Verfassung her, von ihrer Lebensart, sind die Vereinigten Arabischen Emiraten überhaupt kein Land für schwul-lesbische Reisende. Aber es gibt extrem viele, die hinreisen, wenn die sagen, das ist hey, super entertaining in Dubai, da kann ich viel machen.
Ja, Dubai, die machen ja glaube ich, 50% ihres Bruttosozialprodukts mit Tourismus.
Ein bisschen
also,
mehr sogar
noch. Oder ein bisschen mehr sogar noch. Also von daher, aber ich denke halt immer so, gut, das muss jeder selber entscheiden, aber zum Beispiel, ich war noch nie im Iran, das würde mich auch wirklich mal interessieren, aber Ich finde, das ist zum Beispiel so ein Land, also wo es wirklich ja extrem repressiv geht, also wo ja es de facto ja auch so ist, da sind ja auch Leute schon umgebracht worden, also mit dem Hinweis auf die Homosexualität. Also da hätte ich so ein bisschen Probleme, weil es, glaube ich, mir ein bisschen zu repressiv da wäre. Aber
ich denke, diese Debatte hat mehrere unterschiedliche Aspekte. Das eine ist die persönliche Sicherheit. Wenn ich, aus welchen Gründen auch immer, mich nicht verstecken kann oder will und die Lage ist gefährlich, dann wäre das sicherlich nicht eine schlaue Idee, in den Iran zu fahren oder irgendwo hin, nach Uganda oder sonst wohin, wo potenziell Gefahr droht. Jetzt ist es oft so, dass einem als Westler dann noch gar nicht so viel passiert, dann wird man maximal mal ausgewiesen. Ist auch nicht schön, aber das gibt ja noch schlimmere Konsequenzen, wenn man beispielsweise jemanden dort trifft, vielleicht auch mit jemandem Sex hat und das kommt raus, dann kann das für die Person, mit der man da genau. zu tun hatte, durchaus lebensbedrohlich werden oder auch mit Gefängnisstrafen, wenn es nicht gleich um Tod geht, aber um mit Gefängnisstrafen zu tun haben. Diese Sicherheitsgedanken sollte man sich vorher auf jeden Fall machen. Und da kann man so diesen Index nehmen, den Spartacus Gay Travel Index, da kann man aber auch mal gucken auf den Seiten vom Auswärtigen Amt. Die haben eigentlich mittlerweile immer Informationen zur rechtlichen Lage von LGBT in den verschiedenen Reiseländern. Und ich finde, das ist eine Sache, die wichtig ist. Wenn man dann sagt, okay, der Iran da muss ich diese und jene Sicherheitsvorkehrung treffen, aber mich interessiert das Land, dann kann man da, finde ich, trotzdem hinfahren, wenn man sich dessen bewusst ist und sich vorher diese Gedanken gemacht hat. Es ist ja auch in allen diesen Ländern durchaus so, dass es vor Ort eine queere Community gibt. Nur weil die Rechtslage so ist, hat es ja keine Auswirkungen auf die Menschen an sich erstmal. Das heißt, natürlich gibt es auch in Iran eine queere Community. Es gibt auch
angeblich auch eine sehr lebendige, sogar im Untergrund.
Partys, ob man da dann rankommt, das ist noch die Frage. Ja. Und das ist dann wiederum, finde ich, der nächste Punkt. Warum fahre ich dahin? Also was für eine Art von Urlaub habe ich vor? Wenn ich jetzt einen Partyurlaub zu machen, dann ist vielleicht
Iran nicht ideal.
Iran nicht ideal, selbst wenn es das dort gibt. Solange ich da nicht persönliche Kontakte habe und Leute kenne, die mich da einführen, sondern dann sollte ich vielleicht nach Gran Canaria fahren oder Mykonos oder eine Cruise machen. Wenn es mir darum geht, mal das Land kennenzulernen und ich die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen getroffen habe, dann denke ich, kann man das tun. Es sei denn, man möchte aus politischen Gründen sagen, es ist ein Statement, ich möchte das nicht unterstützen, kann man machen, aber ich finde, das ist keine ganz so einfache Diskussion.
Nee, es ist, glaube ich, auch so ein bisschen auch, das meint ihr ja, glaube ich, auch so ein bisschen einfach so eine individuelle Entscheidung. Ja, so ein bisschen geht es ja auch so ums Wohlfühlen, so dass man so ein Gefühl da hat. So, ne?
Nehmen wir ein Land, was eben sehr stark auch im Volumentourismus hier ist, Ägypten. Also jetzt wieder, es gab ja ganz lange Jahre dieses Sicherheitsproblem oder das vermutete Sicherheitsproblem.
Ist auch ein repressives Land.
Extrem. Ne? Also wenn ich jetzt nach Ägypten reise, dann muss ich mir eben sagen, okay, ich reise dahin, weil ich die Kultur toll finde oder weil ich das Rote Meer so toll finde, weil ich schön tauchen kann, weil es eine sehr gute Hotelinfrastruktur dort gibt. Also bei der TUI habe ich letztens gehört, also die Hotels weltweit mit den besten Benotungen sind alle in Ägypten am Roten Meer, weil einfach so ein toller Service.
Ach wirklich?
Ja, ja. Okay. Also man kann dort einen wunderbaren, ich sage mal in Anführungszeichen, normalen Urlaub machen. Wenn ich jetzt sage, für mich ist aber unabdingbar, wenn ich in Urlaub fahre, dann möchte ich Spaß haben in der Community, dann möchte ich auch unter Umständen sexuell mich irgendwie engagieren, dann sollte ich nicht in so ein Land fahren. Dann gibt es 1000 andere Länder,
die da eher in besser Frage geeignet kommen.
Sind. Wenn ich sage, ich möchte aber die Kultur genießen, ich möchte eine Nilkreuzfahrt machen, ich möchte in Luxor ins Tal der Könige, warum denn nicht? Ich tue es ja nicht auf meiner Stirn mit einem Stempel eingetragen haben, hallo, ich bin schwul.
Es gibt ja noch so ein paar Länder dazwischen, zwischen Himmel und Hölle sozusagen. Ich kann mich erinnern an die Diskussion um Ungarn, wo sich die Lage einfach verschlechtert, aber wo man natürlich auch, jetzt auf keinen Fall Todesstrafe, Gefängnis oder irgend sowas hat. Wie geht man damit um? Und da gab es auch die Diskussion, soll man boykottieren, soll man nicht hinfahren, um damit ein Zeichen zu setzen? Wenn man dann aber mit den Leuten vor Ort spricht, dann sagen die was ganz anderes. Dann sagen die auch, nee, kommt bitte, lasst uns sprechen, lernt von unserer Situation. Nehmt von mir aus hier auch einen Pride teil an einer Demonstration. Da kann man sich dann, finde ich, durchaus auch mit dem Edding auf die Stirn schreiben, ich gehöre schon dazu, und Solidarität zeigen. Das hängt dann aber sehr stark von den einzelnen Ländern ab. Und ich finde, so eine pauschale Boykott-Diskussion führt da, glaube ich, nicht weiter, sondern man muss sich da wirklich genau überlegen, was will ich, warum fahre ich in den Urlaub? Sind ja auch nur ein paar Wochen im Jahr, die man so verbringen kann. Was sind da meine Ziele, und wie verhalte ich mich da am besten?
Das Unwohlsein ist ja generell eine ganz wichtige Entscheidungslage.
Genau, für ein Ziel. So ein Bauchgefühl.
Das haben wir in den letzten Jahren gesehen, bei der Türkei zum Beispiel. Ne? Die Türkei auch von der touristischen, also rein aufs Touristische beschränkt, ein wunderbares Ziel. Erstmal von der Landschaft toll, Menschen sind freundlich, tolle Hotelinfrastruktur.
Gutes Essen,
man kann alles Mögliche. Machen, ein perfektes Land. Mhm. Und viele Menschen haben in den letzten Jahren gesagt, nee, also was Erdogan da macht, das können wir nicht unterstützen. Der einfach willkürlich Menschen verhaften lassen, ohne jetzt wirklich Gründe zu sagen, jahrelang oder monatelang wegsperren. Da muss ich ein Zeichen setzen, haben wir gedacht. Das ist doch, als aufrechter Demokrat muss das so sein. Wir sehen heute, die Türkei ist zurück wie nie zuvor, hat extreme Steigerungsraten, weil die meisten Touristen, wir reden jetzt von ganz normalen Touristen, sagen, nee, also davon kriege ich ja eh nichts mit in meiner All-Inclusive-Anlage und es ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, also fahre ich dahin. Es ist immer ganz schwierig, jetzt sozusagen moralische Entrüstung als Maßstab zu nehmen für ein Ziel oder gegen ein Ziel. Wenn wir jetzt nur in lupenreine Demokratien verreisen
wollen, dann bliebe nicht viel übrig.
Dann bleibt wirklich nicht mehr
viel. Das stimmt. Jetzt wollte ich euch noch fragen, ihr habt ja schon ein paar Ziele jetzt erwähnt. Habt ihr denn jetzt, Trendziele ist immer so ein schwieriger Begriff, aber was könntet ihr empfehlen, was man vielleicht noch nicht 2020 noch nicht gesehen. Gut, ihr seid vielleicht ein bisschen auch die Falschen, die man fragen soll, weil ihr schon so vielen Orten wart, aber
Ich glaube, wir kommen wieder dahin zurück, wo wir schon waren. Der durchschnittliche schwule Urlauber ist gar nicht so viel anders vom durchschnittlichen deutschen Urlauber.
Ja, aber trotzdem kann man ja sich darüber Gedanken machen, also was jetzt irgendwie vielleicht so noch ein bisschen, also ich denke immer so Kroatien, aber so unentdeckt ist es auch noch gar nicht mal.
Wir haben gerade über Dubrovnik gesprochen.
Ja, nee, aber ich habe immer so das Gefühl, ich müsste jetzt irgendwie mal wieder dahin fahren, weil so viele Leute da jetzt in Kroatien da so schwärmen von, aber
ich glaube, die Party, oder sagen wir nicht die Party-Hotspots, die LGBTQ-Hotspots, die verändern sich nicht groß. Die sind seit Jahren immer die gleichen. Wenn wir jetzt eine Liste machen würden, wo...
Nee, aber ich meinte ja, dass man noch nicht da mal hinfährt,
Das ist der Punkt. Also wenn wir unterscheiden, jetzt eine als Motivation, ich möchte schwul-lesbischen Urlaub machen. Also für mich ist die Party Nummer eins. Das Angebot abends, das Angebot tagsüber, das Diskutieren und Austauschen mit anderen aus meiner Community. Dann ändert sich da nicht viel an Destinationen. Da gibt es manche ein bisschen höher, mal ein bisschen weniger. Das ist oft preisbedingt oder aus anderen Gründen. Und ansonsten hat Tobias völlig recht. Es ist kein Unterschied zu normalen heterosexuellen Reiseverhalten. Da ist es auch so, dass manchmal, wir denken ja immer, das sind eigene Entscheidungen, warum Reiseströme umgelenkt werden. Natürlich sind das alles gelenkte Entscheidungen. Wenn die Reiseindustrie sagt, wir powern jetzt ein bestimmtes Land, in dem jetzt eben auch hinter den Kulissen werden Verträge gemacht mit Zuschüssen für Flugplätze, mit Steuererleichterungen, dann wird so etwas reingetrieben in die öffentliche Diskussion. Auf einmal sagen alle, ja, da muss ich jetzt hinfahren. Das muss ja anscheinend gut sein. Ich meine, ich finde das immer ganz lustig. Jetzt als Ehrenpräsident der VDJ habe ich quasi den Überblick über alle Reiseteile. Ich kriege immer zugeschickt, eben, was da so in den Zeitungen steht. Und ich kann immer genau sagen, welche Pressereise hat vor einigen Monaten stattgefunden? Weil auf einmal ist dieses Ziel in allen möglichen Gazetten drin. Nicht, weil es jetzt aus eigenem Antrieb immer so viel toller ist, sondern auf einmal sind mehr Menschen, die berichten darüber. Und auf einmal wird dann ein Ziel trendiger, als es eigentlich ist.
Ja gut, es ist ja auch wie aus deren Sicht auch legitim, ne? Wenn dann irgendwie ein Land da was featuren will und so. Ihr Lieben, ich danke euch sehr für eure Zeit. Das war die neue Folge von Queer as Berlin. Heute sprachen wir über schwules Reisen. Und danke euch fürs Zuhören. Und danke, dass ihr da wart. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Danke für die Einladung. Bis dann.
Danke. Tschüssi.
Queer as Berlin. Der Schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer.